Und ich fand es im Nachhinein absolut befremdlich, dass mich während der ganzen Probenzeit, und da sitzen ja immer Leute, niemand gefragt hat, wie geht's dir eigentlich damit?
Alles nur Theater?
Der Podcast über Gefühle rund um die Bühne.
Wir wollen in diesem Podcast über Gefühle im Theater sprechen.
Gefühle auf der Bühne, hinter der Bühne und vor der Bühne.
Hallo, wir sind Elli Maslik und
Anne Fritsch.
Und heute sind wir zu Gast in der Münchner Kammerspielen und neben uns sitzt die wunderbare Annette Paulmann.
Hallo Annette, wie geht's dir denn heute?
Eigentlich geht es mir sehr gut, weil in 2 Wochen sind Ferien und ich kann diese Stadt verlassen. Es ist schönes Wetter. Ich habe eine kleine Sorge mit meinem Welpen, der von einer Kreuzotter gebissen wurde. Aber es sieht gut aus. Sie wird es überleben. Und deshalb geht es mir heute richtig gut.
Kleine Fragen, große Gefühle.
Wie viel Gefühl braucht das Theater?
Alles.
Von welchem Gefühl hättest du gerne mehr im Theater?
Humor.
Was macht dich wütend am Theater?
Alles.
Wann hat dich eine Theateraufführung das letzte Mal emotional komplett erwischt?
Das ist lange her. Macbeth von Jürgen Gosch.
Zeit für kompromisslose Gefühlsduselei.
Vor ein paar Wochen waren wir noch mal gemeinsam in deinem Abend 5 bis 6 Semmeln und eine kalte Wurst. Das Stück hast du geschrieben und inszeniert, spielst alle Rollen vom frauenzerschleißenden Bauern bis zu deinem eigenen jugendlichen Alter Ego.
Ja, und wir freuen uns total, dass du heute da bist und unter anderem darüber mit uns sprichst.
Okay.
Genau. Der Abend ist sehr emotional und sehr persönlich, weil du die Erinnerungen von Lena Christ als Ausgangspunkt genommen hast und sie mit deinen eigenen verknüpft hast. Vielleicht kurzer Exkurs Lena Christ. Lena Christ wurde 1881 in Glonn in der Nähe von München als uneheliche Tochter ihrer Mutter geboren und wuchs die ersten 7 Jahre bei ihren Großeltern auf. Als die Mutter später heiratete, holte sie Lena nach München und für das Mädchen begann ein Martyrium. Ihre Mutter misshandelte sie brutal und nutzte sie als kostenlose Arbeitskraft aus. Genau, Annette, wie ist die Idee entstanden, die Erinnerung von Lena Christ mit deinen eigenen zu verknüpfen? Oder was war der Ausgangspunkt für dieses Projekt?
Das kann ich nicht so ganz genau beantworten, weil mir wurde das vorgeschlagen. Viola Hasselberg und Barbara Mundel haben mich zu einem Gespräch gebeten und haben gesagt, wir haben hier ein Buch, das war nach den bayerischen Suffragetten. Wir haben hier ein Buch, das ist auch quasi, das hat uns beeindruckt. Wir haben seit Jahren, steht das auf unserer Liste, wir würden das gerne machen, aber wir finden keinen Regisseur, keine Regisseurin. Lies es doch mal, vielleicht wäre das was für dich, dass du spielen könntest. Und dann habe ich dieses Buch bestellt, ich habe das gelesen und meine ersten Gedanken waren, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist alles in Mundart, also es ist sehr viel persönliche Rede und das ist in tiefstem Bayerisch auch geschrieben, was ich null beherrsche. Dann habe ich gedacht, naja, Lena Christ, bin ich zu alt? Ich bin ja sogar schon für ihre Mutter zu alt, also wen soll ich da spielen? So, ich weiß auch nicht, ich fand auch einige Stellen, wo ich so dachte, da übertreibt jetzt jemand aber auch so. Also auf den ersten Blick war ich nicht verliebt, kann man ganz klar sagen.
Es ist ja auch sehr so dieser dörfliche, bayerische, katholische, religiöse
Kosmos. Der ganze Katholizismus, damit habe ich so gar nichts am Hut. Ich bin evangelisch erzogen, beziehungsweise ich bin gar nicht erzogen in dieser Richtung. So. Und dann, wie gesagt, ich besitze einen Hund. So bei Hundespaziergängen dachte ich plötzlich so, aber irgendwas ist mit der Geschichte. Irgendwas ist merkwürdig, was mich interessiert, was mich auch, weiß ich gar nicht, wo ich dachte, verglichen mit den bayerischen Suffragetten, wo es sich in der Mehrzahl um gut gebildete Frauen handelt, die zum Teil auch aus sehr wohlhabenden Häusern kamen, so hat mich das irgendwie berührt, dass hier so jemand aus so ganz einfachen Verhältnissen quasi eine Autobiografie schreibt. Und es hat mich irgendwie weiter beschäftigt. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, das ist mir wirklich nicht beim ersten Lesen aufgefallen, wo ich dachte, wahrscheinlich ist es diese Geschichte, das schwierige Verhältnis Mutter-Tochter und dass ich mich persönlich nicht erinnern kann, dass das zum Thema gemacht wurde, dass eben nicht nur Väter schlagen, sondern auch Mütter. Ja. Und dann war ich sofort bei meiner eigenen Geschichte.
Aber das hat so lange gedauert, bis das du hat, das, also den Zusammenhang
weiß ich nicht, irgendwie... 3-4 Wochen oder so habe ich das so mal immer wieder dran gedacht so. Und dann hatten wir das nächste Gespräch und dann habe ich gesagt, naja, ich kann mir da schon was drunter vorstellen, weil das hat sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ja, und wen könnten wir denn da fragen, der das macht? Und in meiner Erinnerung habe ich dann gesagt, ja, ich würde das gerne alles selber machen. Ich würde mich das mal trauen und das ist im Werkraum so...
Wer also du kommt, hast dann
kommt,
irgendwie,
wer nicht kommt, kommt nicht.
Du hast das irgendwie gleich gedacht, wenn schon persönlich, dann komplett,
ja, weil, komplett weil alles so. Also es ist grundsätzlich immer schwer, eine Zusammenarbeit. Das ist auch das Tolle, das ist auch das, wovon ich lebe. Aber in diesem Fall war es mir so, wo ich dachte, das schwelt so lange in mir, dass ich selber etwas machen möchte. Und ich würde jetzt einfach mal die Chance ergreifen und einmal mutig sein und fragen, ob ich das nicht selber machen kann. Und dann hat Barbara Mundlo gesagt, ja, okay. So, dann war es eben noch eine Frage, was ist mit der Ausstattung so, weil ich ja diese ganzen Vorgänge, die kenne ich nicht. Also, wann muss man was einreichen etc. pp. Und dann haben wir hier eine ehemalige Assistentin, Marlene Piroth, gefragt, die auch sofort dabei war und so ist das entstanden. Und dass so die ersten Entwürfe waren natürlich sehr anders als das, was ich da jetzt mache. Und wenn man so 4 Wochen etwas entwickelt, also bei neueren Stoffen, neueren Stücken, bei halt eben autobiografischen Sachen, wie auch immer, und dann macht man eine Pause und dann gibt es eine Entscheidung, das ist das Bühnenbild, das ist das, was ich dafür brauche. Das ist das Kostüm, etc. pp. Und dann geht man in so eine Endprobenphase. Das finde ich viel entspannter, ja, viel einfacher. Nichtsdestotrotz war ich voll im Stress am Schluss. So, aber egal. So.
In dem Abend geht es ja ganz viel auch um Gewalt, hast du ja gesagt. Also Gewalt von der Mutter an die Tochter. Und du hast ja auch gemeint, ja, das wird eigentlich nicht so verhandelt. Es sind meistens irgendwie die Väter, die irgendwie gewalttätig sind auf der Bühne, im öffentlichen Diskurs. Also Gewalt in der Familie ist ja generell auch so ein Tabuthema. Und woher hast du denn den Mut genommen, dann deinen eigenen Schmerz zum Thema zu machen? Auch?
Das kann ich nicht wirklich erklären. Ich habe im Grunde genommen nur eine Freundin, die auch eine sehr schwierige Kindheitsgeschichte hat. Und der habe ich das mal beim Glas Wein erzählt, dass ich halt eben aus einer Mutterbeziehung komme, wo es sofort was gesetzt hat. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nur, das hat lange in mir gebraucht, um zu sagen, ich erzähle das jetzt einfach mal. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass meine Mutter jetzt eben sehr krank ist. So, wo ich denke, ich will das noch mir von der Seele reden, bevor, oder ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Plötzlich war die Zeit, plötzlich war der Tag, wo ich dachte, eigentlich kann ich das auch mal erzählen, weil das hat natürlich was mit Älterwerden zu tun und das hat was damit zu tun, dass ich manchmal denke, ich weiß eigentlich gar nichts über die Geschichten von meinen Kollegen, KollegInnen, so, wo die eigentlich herkommen. Wir arbeiten so eng miteinander und so zum Teil auch muss man sehr vertrauen in den Probenprozess etc. pp. Aber ich glaube, die würden sich wundern, wenn die hören, wo ich herkomme. Das hat, glaube ich, auch mit reingespielt. Ich bin mir da nicht sicher. Für mich war es plötzlich so, wo ich dachte, ich erzähle das jetzt einfach mal. Was soll sein? Also, das ist ja nicht mehr meine Schuld. Mhm. Das als Kind habe ich immer gedacht, das liegt an mir, weil ich so schwierig bin, weil ich so, keine Ahnung. Und mittlerweile kann ich aber sagen, nee, ich war ein Kind, das war überhaupt nicht meine Schuld. Und wenn was schief geht, na und? So, und deshalb war es, glaube ich, möglich, das zu erzählen.
Aber das heißt, du hattest das vorher eigentlich nur einmal dieser Freundin erzählt und dann gleich...
Das war nie Thema sozusagen in meinem Leben. Ich habe wirklich so über meine Kindheit, habe ich so, über diesen Teil meiner Kindheit habe ich einfach die Decke drüber gedeckt. Ich habe immer so Freunden erzählt, Bullabü, vom Dorf, 130 Einwohner, ich hatte Katzen und Schafe und Kaninchen und da. Und habe mir da so ein Bild gemalt. Ich hatte das auch wirklich und ich hatte auch, das ist ja das Absurde, ne? Ich hatte eine absolut schöne Kindheit gleichzeitig. Und diese schöne Kindheit hat ganz sicher auch dafür gesorgt, dass ich nicht verrückt geworden bin, sondern dass ich für mich einstehen kann. Also, ich sag mal so, meine Mutter hat nicht alles verkehrt gemacht, ne? Mhm. So. Aber über diesen gewalttätigen Teil habe ich immer so, das habe ich von mir weggeschoben.
Hast du denn dann irgendwann, als du dann angefangen hast mit der Arbeit, ja erstmal am Text und so, hast du irgendwann zwischendurch auch mal dann wieder doch Angst vor der eigenen Courage bekommen oder gedacht so,
total,
will ich das wirklich?
Also ich habe Lena Christ als Grundlage genommen und habe gedacht, ich suche mir erstmal die Sachen raus, wo ich quasi ein Adäquat zu habe. Wo ich zum Beispiel das mit der Handarbeit. Lena Christ häkelt für ihre Mutter eine Spitzendecke. Die Mutter erfährt, dass nicht alles von Lena Christ gefertigt wurde, sondern von der Hausangestellten Babette, und schmeißt dieses Ding ins Feuer. So habe ich den Pullover für meine Mutter gestrickt. Die glaubt einfach nicht, dass ich das gemacht habe, und zieht das Ding nie an. So, also so habe ich mir das rausgesucht und dann habe ich versucht, meine Geschichte aufzuschreiben. Und jetzt kommt quasi so eine erste Probe. Ich habe den Text gelernt und da sitzt die Assistentin, da sitzt auch zum Teil Viola Hasselberg, so, und ich erzähle das so und ich gucke in vollkommen entleerte Gesichter. Also ich kann überhaupt nicht lesen, was denken die gerade. Und ich fand das im Nachhinein absolut befremdlich, dass mich während der ganzen Probenzeit, und da sitzen ja immer Leute, niemand gefragt hat, wie geht's dir eigentlich damit? Ich war dann immer so, naja gut, was soll man dazu sagen? Sie werden ja jetzt nicht kommen und mich in den Arm nehmen. Und das will ich ja auch gar nicht. Und wie soll man dazu Stellung nehmen? Wie geht man damit um, wenn einem jemand erzählt, meine Mutter hat mich so verdroschen mit einem Stock? Was denken die? So, das war
aber das ist
zum
ja auch
Teil
so eine,
spooky.
So eine krasse Hilflosigkeit dann wahrscheinlich. Weil ich meine, gedacht haben wird sich ja jeder, wie geht es denn ihr damit, dass, also was sie da macht. Also das ist ja...
Thematisiert wurde das nicht und das ist okay. Vielleicht hat mich das auch vor Schlimmerem bewahrt oder... Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich fand nur, mir ist es neulich erst aufgefallen, wo ich dachte, ja stimmt, wie geht es mir eigentlich damit?
Jetzt frage ich mich so ein bisschen, eben wegen dieses, dass das nicht thematisiert wird, wie viel davon dann Rolle wird. Also wenn man die eigene Geschichte spielt... Und gleichzeitig aber auch die Geschichte von jemand anderem auf einer Bühne, also dieser Kontext, dass man das dann vielleicht eine Distanz dazu reinbekommt? Oder ist es jedes Mal für dich, wenn du auf der Bühne stehst, eigentlich schon sehr, sehr schwierig, das alles wieder und wieder auszupacken?
Überraschenderweise nicht. Das zu proben war schwieriger, da die Punkte zu finden, dass das nicht abrutscht in irgendeine sentimentale Grütze, so, ne? Dass das irgendwie eine Geschichte bleibt. Ich habe ganz viele Dokumentationen geguckt, wo Menschen interviewt werden, die irgendwas Einschneidendes erlebt haben und wie man eben versucht, jemandem, der die Geschichte oder den Umstand oder was auch immer nicht kennt, das zu erzählen bis zu dem Moment, wo es nicht mehr weitergeht. Nee, das geht eigentlich, zumal mir die Zuschauer sehr helfen. Ich erlebe einen unglaublich aufmerksamen Zuschauerraum. Es ist bei dem ganzen Gesabbele, was ich da mache an dem Abend, bleibt es sehr ruhig und aufmerksam. Und das hilft mir enorm, da zu stehen und zu sagen, das ist meine Geschichte. Beziehungsweise ich sage, glaube ich, gar nicht mehr, das ist meine Geschichte, sondern ich denke mittlerweile so, und darum ging es mir an dem Abend, zu zeigen, das sind hier keine Einzelschicksale, sondern das ist nicht nur eine Generation von Frauen in meinem Alter, das gibt es auch heute noch. Und wir als Gesellschaft in diesem ganzen Glücksversprechen, was uns all die Streamer anbieten, drängen das nach wie vor nach hinten, an die Seite, nach unten, wie auch immer man das nennt. Und das ist eher so mein, wo ich denke, nee, das gibt es. Und mal Augen auf, was mit dem kleinen Nachbarmädchen ist, warum das irgendwie immer einen verbundenen Arm hat. Oder. So, das, ich meine das nicht im Sinne von, ich habe einen Auftrag, null. Ich weiß, dass Theater die Welt nicht verändern kann. So, aber ich glaube, ich gehe jetzt eher mit so einer Haltung in die Vorstellung von, ich erzähle hier etwas ganz Allgemeines.
Aber was es vielleicht doch verändern kann, also es wird jetzt sicher nicht dazu führen, dass sowas nicht mehr passiert, aber ich denke schon mit diesen ganzen, nennen wir es jetzt mal autofiktionalen Sachen, dass es vielleicht anderen den Mut gibt, auch darüber zu sprechen, dass es so das Tabu ein bisschen kleiner wird.
Das glaube ich auch. Das findet ja in der Literatur auch tatsächlich statt. Ne? Es gibt unglaublich spannende, tolle Romane, so, wo man Blutbuche hieß, glaube ich, dieses Buch, ne? So, wo diese Leute jetzt nach vorne treten. Und manchmal denke ich, hätte es das zu meiner Zeit gegeben. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte. Aber wenn ich es gelesen hätte, hätte es mir geholfen. Mhm. Es hätte mir verdammt nochmal geholfen zu wissen, ich muss nicht schweigen, ich muss nicht so tun, als käme ich aus Bullabü. Ich kann auch sagen, Leute, das war ganz anders. So.
Und der Titel lenkt ja auch erstmal auf eine ganz andere Schiene. Also wenn ich den Titel lese, 5 bis 6 Semmeln und eine kalte Wurst, würde ich jetzt nicht dahinter diesen Inhalt vermuten. Wie bist du auf den Titel gekommen oder warum hast du diese profane Mittagsmahlzeit als Titel gewählt?
Ich wurde gebeten von Viola Hasselberg, mir einen Titel zu überlegen und ich habe 3 Vorschläge gemacht. Ich weiß, der eine Vorschlag war, wenn die Wut meiner Mutter durch die Hauswände kriecht oder irgendwie so, also dass man da so ein Thema quasi aufwirft. Ich weiß nicht, was der zweite Vorschlag war und das war der dritte Vorschlag. Und ich persönlich habe den auch favorisiert, weil ich so erstmal, sind ja manchmal im Theater, oh Gott, jetzt gehe ich auf Glatteis, sind ja die Stücktitel manchmal so, dass ich denke, hä? Was, also zum Beispiel jetzt, ich spiele in Very Rich Angels, was ist das für ein Stücktitel? Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so, ja gut, jetzt kann ich ins Internet gehen, ich kann mich kundig machen, ich kann da da da. Ich persönlich hätte immer den Stücktitel wie so ein Witz gewählt. Elon Musk, Mark Zuckerberg und Bill Gates treffen sich im Diner. Das wäre mein Titel. Da denke ich so, was ist denn das für ein Abend? Also so, aber Very Rich Angels ist meine persönliche
Meinung. Relativ abstrakt.
Ja, und das sagt mir gar nichts. Und dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich hier in München, in Bayern, so einen Titel, wo es ums Essen geht und dann auch noch 5 bis 6 Semmeln in meinem Leben und ich bin ein Fressmolch. Könnte ich nicht 5 bis 6 Semmeln essen? So, ja, ich fand das irgendwie interessant, nicht im Titel anzudeuten, was in dem Abend passiert. Und wer dann in dem Abend sitzt und denkt, Mama, ich hab jetzt denkt, es wird eine Komödie, der hat dann Pech gehabt. Und ich hoffe, dass er sich drauf einlässt. So. Und das war dann auch der Titel, der von Barbara Mundel favorisiert wurde. Und so ist es dazu gekommen.
So ein Titel, da könnte vielleicht auch der Söder denken, ach, das ist genau mein Thema, da gehe ich mal hin.
So. ja, du hast ja schon kurz erzählt, wie das in den Proben war, also was da für eine Konstellation auf der Probebühne mit dir saß. Ich frage mich dann, das war ja auch, du bist seit 2002 an den Kammerspielen, das ist deine erste Inszenierung. Und wie ist das? Also du stehst dann auf der Bühne und von wem holst du dir Feedback ein? Also wenn du sagst, da kommt irgendwie keine richtige Reaktion am Anfang, so wie geht man damit um? Spielst du es dann auch deinem Hund vor oder so? Also solche Sachen.
Da würde sich mein Hund aber schön bedanken bei mir. Du hast wohl nicht mehr alle. Ich muss dazu sagen, dass auch aufgrund, weil ich so lange hier bin, ne, kennt mich der eine oder andere und die wissen, viele von denen, dass es mir um die Sache geht. Ich schieße da auch manchmal sicherlich übers Ziel hinaus, weil ich etwas will und wenn ich das nicht kriege, kann ich so ein bisschen doof werden, vorsichtig gesprochen. Und neben dem, dass da manchmal so seltsam geschwiegen wurde und ich dachte, ja, wahrscheinlich auch aus einer Unsicherheit heraus, traut ihr euch jetzt nicht, was dazu zu sagen oder so. Also erstmal, die Leute, die mich seit längerem kennen, die wissen, dass ich immer offene Ohren habe. Vielleicht nicht genau in der Minute, wo es passen würde oder so. Wir haben eine fantastische Inspizientin, Stefanie Renthoff. Die ist in meinem Alter und eine tolle Zuschauerin. Super Feedback gegeben. Ich hatte durch Zufall eine absolut großartige Soufflöse, die das noch nie gemacht hat. Das ist eine freie Künstlerin, Judith Hummel, die, ich habe jeden Morgen immer so eine Stunde Text gemacht und die mit mir so an dem Text gearbeitet hat und dann auch ihre Meinung gesagt hat. Und das ist für mich total wichtig. Ich weiß, ich bin nicht diejenige, die alle Leute einlädt, ihre Meinung kundzutun. An wirkliche Demokratie im Theater glaube ich nicht. Aber ich bin so dankbar, wenn sich jemand traut, seine Meinung zu sagen. Wenn jemand sagt, nein, ich bin nicht deiner Meinung. Dann bin ich vielleicht im ersten Moment, blablabla. Aber das bleibt so hängen bei mir und ich kümmere mich darum. Weshalb ist es nicht deine Meinung oder so? Und so gab es natürlich Feedback.
Es ist ja auch so das Spannende in dem Stück, finde ich, dass sich diese beiden Kindheiten, also du hast dich ja, Lena Christ schreibt ja nach dieser Kindheit noch ewig weiter über, sie geht ja dann noch ins Kloster und was auch immer alles. Aber du hast dich jetzt auf diesen kurzen Abschnitt konzentriert und dann vermischen sich ja die Geschichten auch so. Und man weiß dann gar nicht mehr ganz genau zwischendurch, wem gehört jetzt gerade die Geschichte. Das ist ja dann, wird ja das Persönliche so auf eine allgemeinere Stufe gehoben. Und dann ist ja wieder so, wie du vorhin gemeint hast, dass es eben nicht nur deine persönliche Geschichte ist, sondern irgendwie eine allgemeingültigere.
Ja, und also man sieht ja auch, also als wir im Abend drin waren und danach sind überall im Publikum Tränen geflossen, weil die Leute das so berührt und weil sie sich vielleicht auch darin sehen. Also du weinst ja auch auf der Bühne und das ist jetzt vielleicht so eine blöde Frage, die du bestimmt in deiner Karriere schon oft bekommen hast. Aber so weinen, das ist ja eine Expression von Trauer und ich finde das immer so verrückt, wie das, wenn auf der Bühne einfach so mit Knopfdruck passiert. Ist es für dich in dem Stück leichter, irgendwie reinzufinden und die Tränen fließen zu lassen oder war das nur jetzt an dem Abend, wo wir irgendwie drin waren?
Das ist, glaube ich, immer verschieden. Je nachdem, das ist auch das Schöne an der Vorstellung, ich gehe da so mit meiner Tagesverfassung ran. Und ja, och, ich liebe es, auf der Bühne zu heulen. Also ich kenne auch kaum eine Schauspielerin, die es nicht liebt. Ne? Das ist, wenn es kommt, kommt's. Und wenn es nicht kommt, kommt's nicht. Mir stößt es unangenehm auf, wenn ich sehe, oh, da pumpt jetzt jemand oben auf der Bühne nach einem Gefühl und dann spielt er weinen oder sie. Das mag ich gar nicht. Wenn es kommt, ist es okay und dann funktioniert es auch immer mit Publikum. Aber wenn es nicht kommt, dann ist es halt nicht da. So. Lachen ist übrigens viel schwerer. Ein richtig schönes, freies Lachen auf der Bühne, ein Albtraum. Ist wirklich schwer. Das Weinen ist da viel leichter für mich.
Wow. Sind ja ganz schön, also es kommt ja in dem Stück irgendwann auch so der Satz, meine Mutter hat mich nie geliebt, was ja schon echt hart ist und krass. Und Lena Christ ist ja auch an der ganzen Sache irgendwie zerbrochen. Die ist ja nie richtig, also da kam ja eigentlich nach diesen paar glücklichen Anfangsjahren bei ihren Großeltern, kam danach ja irgendwie nichts wirklich Gutes mehr. Also es ging dann unschöne Beziehungen, Kloster, alles war irgendwie immer sehr unterdrückend und sie ist ja dann auch irgendwie da zerbrochen. Und du findest ja aber am Ende dann so einen Befreiungsakt und sagst ja auch, dass du dich mit deiner Mutter dann nochmal angenähert hast, obwohl sie ja nie eingesehen hat, dass sie was falsch gemacht hat. Also diese Frage so, hat es dir denn geschadet, finde ich schon auch ganz schön hart. Wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
Ich würde das gerne aufteilen wollen in zwei Sachen. Einmal, ich persönlich, ne, es gibt gar keinen Beweis für meine Theorie, ich glaube nicht, dass Lena Christ an ihrer Kindheit zerbrochen ist, an ihrer Mutter. Ihre Mutter hat sie letzten Endes auch aus dem Kloster wieder rausgeholt und hat sie wieder aufgenommen. Und in der Folge, dass sie früh geheiratet hat, um aus diesem Elternhaus wegzukommen, dass sie irgendwie dann doch eben an den falschen Mann geraten ist. Es hat sich herausgestellt, er ist ein schwerer Trinker. Er hat sie genauso verprügelt wie die Mutter. Er hat sie vergewaltigt. Sie hat diese Kinder bekommen. Es war kein Geld vorhanden. Die Schwiegereltern haben sich zwar Mühe gegeben, das irgendwie aufzufangen, indem sie den Sohn aufgenommen haben, aber die beiden Töchter sind bei ihr geblieben. Dann hat sie eben Peter Jerusalem kennengelernt, der sie unterstützt hat im Schreiben. Und es gab eine sehr erfolgreiche Phase. Nicht nur Erinnerungen einer Überflüssigen, sondern diese bayerischen Geschichten, wir Bayern oder unsere Bayern oder so, hat sie immer so kleine Artikel verfasst. Und die hat am Ruhm, also die war erfolgreich, die hat auch Geld verdient, wie das dann immer ist. Irgendwann lässt das nach. Und ich würde nicht so weit gehen und sagen, sie ist an der Mutter zerbrochen, sondern sie ist auch an dem zerbrochen, was alles danach kam. Das ist ja auch bis heute so. Das wäre mal ein anderer Abend, der mich interessieren würde. Als Künstlerin, als Frau, ist es nach wie vor total schwierig, wirklich den Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe Glück, ich bin fest engagiert. Ich kenne so viele Leute, unter anderem die Soufflöse in diesem Stück, die müssen so hart kämpfen, um als Künstlerin an irgendein Geld ranzukommen, weil keiner glaubt an das Projekt, an das Buch, an die Fotos, an die Gemälde, ist ganz egal was. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es ist immer noch so. Und ich glaube eher, dass Lena Christ daran zerbrochen ist, dass sie dem Künstler in ihr, der Künstlerin in ihr, das klingt alles so schrecklich, was ich sage, aber ich hoffe, die Zuhörer verstehen, was ich meine, dass man nie auf einen grünen Zweig kommt. Und man ist mit einem Mann zusammen, der ein doofes Buch schreibt, aber der hat Erfolg, und zwar dauerhaft. So. Und das ist ja bis heute so. Es gibt so viele Beispiele, wo der Mann da steht und den Preis entgegennimmt, gerne auch das Preisgeld. Und es stellt sich aber heraus, seine Frau hat ihm die ganze Zeit den Rücken freigehalten, hat es lektoriert, hat ihm auf die Finger gehauen, wenn er Quatsch geschrieben hat, oder.
Und umgekehrt, dass der Frau dann auch in so einer Partnerschaft so ein bisschen unterstellt wird, da hat dir doch der Mann sicher geholfen, oder?
Ja, und das wurde Lena Christ ganz klar unterstellt. Und nicht nur das, sondern auch, sie ist halt eben eine lausige Hausfrau und Mutter, weil sie schreibt. Sie hat tatsächlich tagelang im Bett gesessen und hat sich um die Kinder nicht gekümmert. Hätte das der Mann gemacht, würden wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, da lagen so die wirklichen Steine, und die waren ja auch kurz vorm Verhungern, diese ganze Familie. Ja. Da liegt, glaube ich, der Schlüssel. Ist auch falsch gesagt, aber...
Ja.
Das andere, es gab noch einen zweiten Teil in der Frage, Entschuldigung.
Genau, was mit dir ist, wie du es geschafft hast. Erstens dich wieder anzunähern, also da rauszukommen, dich wieder anzunähern und auch irgendwie, weiß ja nicht, ob es so ist, aber es wirkt an dem Abend doch ja am Ende relativ versöhnlich.
Absolut. Ich kann heute wirklich aus tiefstem Herzen sagen, ich liebe meine Mutter. Die ist mit Abstand, aber das habe ich damals nicht gewusst, ne? Auch nicht, als ich erwachsen war. Letzten Endes hat meine Mutter die ganze Familie ernährt. Mein Vater hat auf dem Trecker gesessen, ist in den Wald gefahren, hat die Zeit oder den Spiegel gelesen und hat zu meiner Mutter gesagt, ich gehe Holz machen. Also so, das ist, und meine Mutter hat wirklich, ich kenne niemanden, und ich kenne sehr viele selbstständige Bauersfrauen, die so hart gearbeitet haben. Das hat mir aber nicht geholfen. Ich glaube, mir hat geholfen, dass ich das große Glück hatte, schon als Kind. Bei uns gab es so Pensionsgäste, das waren meistens ältere Herrschaften, außerhalb der Ferien. In den Ferien waren immer Familien mit Kindern da, die so das, glaube ich, mitgekriegt haben. Es wurde nie benannt, es wurde nie drüber gesprochen, dass ich da keinen leichten Stand habe bei meiner Mutter. Und ich weiß, es gab Onkel und Tante Johanning aus Hannover und Onkel und Tante Stronzig aus Springe, die dann in den Ferien gesagt haben, die Annette, die kann doch 2 Wochen zu uns kommen. Und da war ich so 6, 7 bis 14 ging das vielleicht. Ne? Und ich weiß, Onkel und Tante Johanning, die haben mich gepimpt wie nix. Die haben ihr riesiges Schlafzimmer komplett geräumt. Er lag dann in so einem Esszimmer auf so einem Klappbett, sie lag im Wohnzimmer auf der Couch, ich klein, ganz allein in diesem Riesenbett. Was möchtest du heute essen? Nudeln mit Ketchup. Wir kochen Nudeln mit Ketchup. Also so, das auch mein erstes Fastfood habe ich quasi mit denen gegessen. Ich durfte mir Nagellack kaufen, werde ich nie vergessen. So, also es gab Leute in meinem Rücken, die mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben haben, was mir meine Mutter gegeben hat. Und deshalb bin ich da, glaube ich, einfach nicht dran kaputt gegangen, sondern das waren 2 Welten, die habe ich ganz klar voneinander getrennt. Und offensichtlich gab es eine Welt, die mich mochte und eine Welt, die mich nicht mochte. So gehe ich bis heute durchs Leben. Also so, das ist, außer dass ich jetzt eben, weil ich alt bin, denke ich so, okay, ihr mögt mich nicht, ihr interessiert mich nicht. Ich werde euch nicht hinterherrennen und euch überzeugen, dass ich ganz toll bin. Ich denke gar nicht daran.
Das kann man natürlich mit den eigenen Eltern, ist es schwieriger als
mit den anderen Leuten. Es ist viel schwieriger und als Kind ist es unmöglich, ja. Weil natürlich ist das der Orientierungspunkt und man will ja alles dafür tun, etc. pp. Das mache ich heute nicht mehr.
Ja. Ich würde gerne etwas zitieren. Einen kleinen Songtext. Vielleicht ahnst du es schon. I get up and nothing gets me down. You got it tough, I've seen the toughest around, and I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to what's real. Kommt dir bekannt vor?
Ja.
Das ist aus Van Halen's Jump von 1984. Und wir haben uns ganz sneaky schon deine Podcast-Folge von den Münchner Kammerspielen angehört, die Arma ohne Maske. Und da hast du den Song als Abschluss gewählt. Und aber auch, am Ende tanzt du zu diesem Song in 5 bis 6 Semmeln und eine kalte Wurst. Also, we see a pattern. So, es scheint ein wichtiger Song für dich zu sein. Vielleicht magst du uns erzählen, welche Rolle er in deinem Leben spielt und welches Gefühl er in dir auslöst.
Also, grundsätzlich muss man ja sagen, ich bin ein Kind der 80er. Ich bin in den 60ern geboren, ich bin ein Kind der 80er. Und, das ist so peinlich, man darf es eigentlich, ich höre nicht Ego FM, nein, ich höre Bayern 1, wie sie die 80er rauf und runter spielen. Also, mit Jump hat es so eine Bewandtnis, das war, glaube ich, einer der ersten Songs, wo ich so dachte, oh, was ist das denn? Und ich hatte als 12, vielleicht war ich 11, keine Ahnung. Natürlich krasser Aber-Fan. Ne? Bay City Rollers, Smokey, Susi Quattro, diese ganze Nummer. Mein Zimmer war auf dem Boden, oberhalb dem Schlafzimmer meiner Eltern. Und ich habe es geliebt, wenn meine Mutter im Bett lag, die Musik anzumachen und zu tanzen. Und das habe ich so lange getan, bis meine Mutter mit dem Besenstiel an die Decke gelockt hat. Das war quasi meine kleine Rache. Und bei Jump waren wir auf einer Klassenfahrt. Das war die letzte Klassenfahrt vorm Abi oder irgendwie so, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, schade, das wäre der Song, mit dem ich die Decke da wirklich traktieren könnte. Weil ich bin in meiner Erinnerung, ne? Stundenlang zu diesem Song, immer wieder gesprungen, was man so kann als junger Mensch. Heute geben das meine Knochen nicht mehr her. Aber das war für mich ein total entscheidender Song, weil es so, ich habe ganz viel Supertramp gehört und Al Stewart und Cat Stevens natürlich, weil irgendwann wollte man ja auch besonders politisch sein mit 16. So.
Aber zu Cat Stevens kann man nicht so gut springen.
Nein, gar nicht so. Und das war so der erste Song für mich, der so irgendwie die Sachen verbunden hat. Geile Musik, wo man richtig doll aufdrehen und tanzen kann, aber eben auch, wo es mal nicht um Liebe und Brrrr geht. So. Deshalb liebe ich diesen Song unter anderem.
Wie sind denn jetzt so die Reaktionen nach den Vorstellungen und kriegst du da irgendwelche besonderen Rückmeldungen, die dich überraschen oder besonders freuen? Oder weil es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja eigentlich immer ausverkauft, es ist ja so einer der Rennerabende hier am Haus. Also es kommt ja gut an. Aber kriegst du da auch außer dem Applaus irgendwas zurück?
Ich hatte nur ein Publikumsgespräch leider. Das war sehr berührend, weil da hat sich auch ein Mann gemeldet und gesagt, Mütter haben nicht nur Töchter geschlagen. Ich kann da auch eine Geschichte erzählen, so, die er dann nicht erzählt hat, aber den hat das offensichtlich richtig gebeutelt. Und ich kriege, was ich glaube ich noch nie hatte, ich kriege handschriftliche kurze Briefe, wo man sieht, das ist eine alte Schrift, also das ist auch schon ein bisschen zitterig so. Also in dem letzten Brief stand einfach nur drin, danke, dass Sie sich dieses Thema genommen haben, liebe Grüße, kein Absender oder so, ne? Also die wollen auch gar nicht, dass ich zurückschreibe und sage, danke, dass Sie mir geschrieben haben oder irgendwas. Das habe ich tatsächlich hier in München zum ersten Mal. Und das ist für mich das Allerschönste, wenn Leute nicht aus einer Vorstellung gehen und sagen, der Schauspieler war aber, ach, ich liebe den ja. Oder die ist ja also wieder, ehrlich und ich bin auch eitel, aber darum geht es mir wirklich nicht, sondern wenn Leute aus einer Vorstellung gehen und sagen, das Thema, das sitzt, das ist, mir fällt jetzt leider die Vorstellung nicht ein, aber die hatten wir hier an den Kammerspielen, wo sich Männer und Frauen so in die Haare gekommen sind. Mir fällt der Titel nicht mehr ein, aber da haben wir so tolle Rückmeldungen auch gekriegt, dass sich plötzlich Eheleute in Streit geraten über das, was sie auf der Bühne gesehen haben, weil der Mann die Frau wie ein Ö behandelt hat. So, das ist meine Messlatte. Das finde ich toll. Und das kann, glaube ich, Theater wirklich leider sehr selten, aber wenn, dann richtig. Weil es eben im Moment passiert. Es ist kein gebastelter Film, das ist jetzt viel zu negativ, was ich sage. Ich bin totaler Filmgucker, ne? So, aber da kannst du halt eben, wenn du nicht ganz auf den Punkt gekommen bist, du kannst es wiederholen und das geht am Abend auf der Bühne nicht. So, und das ist toll, das ist großartig, finde ich, wenn Leute sich über das Thema, worum es in dem Abend ging, auseinandersetzen.
Ist es bei dem Stück für dich schwieriger, danach wieder quasi rauszukommen?
Nö.
Aber es ist ja am Ende schon so ein Übergang.
Ja, aber ich war auch nie, also ich bin nicht so eine Schauspielerin, die sich 3 Stunden vorher in die Garderobe einschließt und ihr Ritual, es gibt so ganz viele Rituale, tralala, so bis hin zu, nein, für die Vorstellung nehme ich das Parfum, für die Vorstellung das. So, ich komme mit meinem Hund ins Theater, ich ziehe mir einen Bademantel an, kriege die Perücke aufgesetzt und es ist wirklich so, also ich bin da. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner Mutter. Ich bin da sehr, ich will nicht sagen, ja doch, ich werde immer entspannter. Bei mir setzt Gott sei Dank nicht das ein, dass ich immer mehr Angst vor der Bühne kriege, was ich von einigen KollegInnen auch kenne. Bei mir setzt so ein, wo ich denke, ja Leute, es geht ja hier nicht um irgendwie einen Gehirntumor, den ich rausschneiden musstest. Also so. Und so ist es auch nach der Vorstellung. Ich bin dann froh, es ist vorbei, wir haben es geschafft, es war schön. Jetzt ziehe ich mich mal an und mein Hund muss pinkeln.
Annette, wenn du, abgesehen von Semmeln, eine Rolle nennen willst, solltest, die dich emotional besonders stark berührt hat, welche wäre das?
Ich habe so viel gespielt in meinem Leben. Wirklich viel. Ich kann eine Rolle, kann ich glaube ich nennen, an der ich entscheidende Sachen gelernt habe und die ich geliebt habe. Das war Alice. Das war eine Produktion, Bob Wilson, Tom Waits am Thalia Theater in Hamburg. Ich hatte so meine Anfängerjahre so ein bisschen hinter mir. Ich war 30, 31 und war sehr verwöhnt vom Erfolg. Und dann kam Alice und ich wurde auseinandergenommen. Und mich da rauszuschwimmen und sich zu verlieben in die eigene Figur, das war einer der härtesten Wege. Und deshalb erinnere ich mich an die Rolle, als mir das dann irgendwann gelungen war. Nach einem Gastspiel in New York war das für mich, das ist das, was mir wirklich, das lag mir so am Herzen, diese Figur. Und das war ein Abend, den ich über alles geliebt habe. Vor dem ich auch wahnsinnig viel Respekt und Angst hatte. Aber das war keine normale Arbeit. Ich habe viele unnormale Arbeiten gemacht, aber das war die außergewöhnlichste.
Wir haben ja mal schon mal vor ein paar Jahren gesprochen, als ich ein Porträt über dich geschrieben habe. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es für Frauen ja einfach oder Schauspielerinnen eben ab einem bestimmten Alter immer schwieriger wird. Jetzt zeigst du ja durch diesen Abend und andere, indem du zum Beispiel einfach Elon Musk spielst oder so, dass es da schon sich was tut und viel möglich ist. Hast du das Gefühl, dass da insgesamt was in Bewegung geraten ist oder ist da noch ein weiter Weg zu gehen?
Ich kann ganz klar sagen, weiter Weg. Das ist, also ich bin ja auch viel spazieren gegangen, wo ich denke, hätte ich ja auch spielen können, habe ich aber nicht. Und natürlich gibt es diese Konstellationen, bestimmter Regisseur, bestimmte Regisseurin arbeitet mit einer bestimmten Schauspielerin. Also zum Beispiel Karin Bayer und die Beckmann in Hamburg. So, ne? Das ist außergewöhnlich, sowas hat es immer gegeben. Oder man kann auch sagen Sandra Hüller und Johann Simons. So. Aber in diesem Betrieb, in dem ich mich befinde, und ich habe immer Wert darauf gelegt, eine Ensemblespielerin zu sein, das heißt, natürlich spielt man auch kleine Rollen. Und natürlich ist man auch in Projekten, die nicht von vornherein erfolgreich, wo man weiß, so, ja, das ist Ensemble. Und ich finde, das ist eine der erfüllendsten und schönsten Arbeiten. Aber ganz klar muss ich sagen, nach wie vor, es ist beinhart, es ist total schwer. Und selbst, also ich hatte das Gefühl, die Hoffnung, wenn jetzt Barbara Mundel kommt in Verbindung mit Viola Hasselberg, dass dann eben auch Frauen in meinem Alter nach vorne treten. Ja. Und ich merke aber, es ist unheimlich schwer, es fällt schwer für mich was zu finden, was, keine Ahnung. Und das ist schon auch traurig manchmal. Und dann denke ich wieder, mei, ich habe so viel gespielt und ich habe ja nie Langeweile. Ich bin ja nicht so jemand, der im Theater wohnt wie Walter Hess. So, ich bin ja so, wo ich denke, ja Leute, also draußen gibt es auch viel. Ich gehe in eine Pilze. So, Winter, dann handarbeite ich. Also, ich habe nie Langeweile.
Ach, ist handarbeiten jetzt dann doch?
Ich voll, aber total. An mir ist so eine richtig gute Hausfrau verloren gegangen. Das muss man hier mal deutlich sagen. Aber ja, das ist so träge. Da sind andere Disziplinen in der Kunst schon viel weiter als dieses Stadttheater. Und ich verstehe auch, dass der Fokus im Moment auf was anderem liegt. So, aber das ist schwer. Und das ist nicht nur dass ich eitel bin und denke, aber warum werde ich nicht besetzt? Nein, gar nicht, sondern es gibt ja Frauen in meinem Alter. Es gibt viele von uns.
Ja.
Aber irgendwie, warum erzählen wir nicht diese Geschichten? Und wenn ich dann auch selber drüber nachdenke und denke, was würde mich als nächstes interessieren? Ich will das nochmal machen. Was wäre ein Thema? Naja, über meine Menopause will ich nicht auf der Bühne sprechen. Ja, was ist denn noch in meinem Leben gerade wichtig? Über Hunde, das kann auch keiner mehr hören. Das ist nicht einfach. Ne?
Aber mit dem Regie führen, kannst du dir das jetzt nur quasi vorstellen, wenn du dich selber inszenierst? Oder könntest du dir auch vorstellen, was mit anderen Kolleginnen zu arbeiten? Und du wärst die Regisseurin.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber das würde wahrscheinlich im ersten Moment erstmal so über Freundschaften auch gehen, um ehrlich zu sein, weil ich habe großen Respekt vor SchauspielerInnen. Ich weiß, wozu die fähig sind, inklusive meiner Person. So, das ist, und ja, ich selber bin manchmal auch so, wo ich denke, wieso glaubst du eigentlich, dass du Regie führen kannst? Sorry, nein, da habe ich viel mehr Erfahrung, weiß viel mehr, bla bla bla. So, also das ist schon so ein bisschen heikel. Nichtsdestotrotz würde ich das genau gerne probieren, um zu sehen. Ich glaube daran, dass man innerhalb einer Gruppe, die sich künstlerisch auf einer Ebene befindet, man muss nicht privat befreundet sein. Ich finde, das ist überhaupt nicht nötig. Zumal ich bin froh, wenn ich hier raus bin, dass ich dann auch... Ich will dann die Leute auch nicht mehr sehen, so. Ich will dann woanders sein. Aber wenn man sich künstlerisch, wenn sich da eine Freundschaft entwickelt hat oder entwickeln kann, dann kann man, glaube ich, ganz tolle Sachen machen. Ich habe bei Lukas Strakowski, der hier Word on Wirecard gemacht hat, haben wir ganz viel improvisiert. Leider ist an dem Abend dann nicht so viel davon hängen geblieben, an dem eigentlichen Abend. Aber im Vorfeld haben wir wild improvisiert. Und was ich da wieder erstmal über Kollegen gelernt habe und wo ich war so verliebt in Schauspieler wieder, wo ich dachte, das sind doch kleine, verrückte Menschen, die so schön, drollig, traurig, fest und weich sein können und so. Ich habe das geliebt, mit dem zu arbeiten und bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir gezeigt hat, wir haben alle mal mit sowas angefangen. Geschichten spinnen, Geschichten erfinden und einfach was behaupten. Ich behaupte, ich bin die CEO von Wirecard. Spiele ich dir. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So, das war toll.
Wenn ich an dich denke, dann muss ich immer an Florentina Holzingers Etude for an Emergency, Composition for 10 Bodies in a Car, denken.
Der ganze Titel, hätte ich gar nicht mehr zusammengekriegt.
Er steht hier.
Ja, ich muss nochmal nachgucken. Genau, das war 2020. Ich glaube, es war eine der letzten Sachen, die ich gesehen habe, bevor Lockdown war. Und da geht es ja, oder da ging es ganz viel um Gewalt, um Machismo und ihr habt auch ziemlich krasse Stunts gezeigt. Und hast wie alle in diesem Ensemble fast nichts angehabt. Jetzt frage ich
mich. Ich war nackt. Nennen wir es beim Namen. Ich hatte Schuhe.
Genau,
und ein Täschchen fürs Mikroport.
Okay, also ganz blank gezogen quasi. Und ich habe mich danach einfach gefragt, wie man sich in dieser Rolle, in dieser Situation, in diesem Kostüm fühlt. Ist das ein Gefühl von Empowerment, von Kraft oder eher von Entblößung und von Scham?
Alles. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hatte einige Arbeiten von Florentina Holzinger gesehen und bin ein Fan. Gleichzeitig war mir klar, das ist überhaupt nicht meins. Das ist no, no, no. So. Besonders dieser Schönheitsabend, wo sie mit ihrem ehemaligen Freund da mit Bud Plug haben, die ewig getanzt und also so, das war für mich so, oi, 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 Leute. Aber mich hat das begeistert, dass da jemand so einen Weg gefunden hat. Dann kam Matthias Lilienthal, der mir insgesamt tolle Aufgaben gegeben hat. Ne? Also ich habe ja nichts davon, zum 15. Mal dieselbe Rolle, also dasselbe Rollenprofil zu spielen. Interessant wird es für mich, wenn es rauf runter geht. So, und der sagte, Florentina Holzinger ist in der Stadt, willst du sie treffen, unterhaltet euch. Dann habe ich Florentina Holzinger getroffen, habe ihr das gesagt, dass ich ihr Fan bin und so. Ja, und ob ich mir vorstellen kann, da mitzumachen. Ja, aber ich würde mich nicht ausziehen wollen. Ja, aber ich müsste mich ausziehen. Ja, nee, das würde ich aber nicht. Ja, also gut, darüber kann man ja dann immer noch verhandeln und reden und so. Dann habe ich gesagt, aber gibt es denn eine spezielle Aufgabe für mich? Weil ich bin keine Tänzerin, ich bin keine Sportlerin oder so. Also gibt es, nein, es gibt keine besondere Aufgabe. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Und das fand ich, damit kann ich total umgehen. Dass ich hasse RegisseurInnen, wenn sie so sagen, na natürlich, mit der Figur will ich ja was ganz Besonderes erzählen. Und die ganze Zeit auf den Proben erzählt man was Besonderes. Und dann kommt die letzte Probenwoche und dann, wir müssen es leider streichen. Das haben die Schweine von Anfang an gewusst, ich bin absolut sicher. Also, Florentina Holzinger hat mir eine klare Ansage gemacht. Und ich habe gedacht, okay, ich kann ja immer noch sagen, ich steige aus. So. Dann ging es los. Alle anderen waren mal schlappe 20, 25 Jahre jünger als ich. Dieses krasse Sportprogramm. Ich musste richtig den Hintern hochkriegen. Ich habe mich da durchgekämpft. Ich wollte mich auch nicht blamieren. So. Aber das war letzten Endes war es auch irgendwie toll, weil wenn du wirklich den... Ich habe richtig gut geschlafen in der Zeit.
Weil du so fertig warst.
Ja, weil ich einfach... Wir haben um 10 angefangen, wir haben um 18 Uhr aufgehört und danach war ich erledigt. So. Aber immer in Trainingsklamotten, in Trainingsklamotten. Und dann kam eine Probe, da war ich nicht da. Und das hat die auch mit Absicht gemacht, weil die wusste, wenn die Alte anfängt zu sagen, ich ziehe mich nicht aus, dann machen das 5 andere auch. Also machen wir das auf der Probe.
Also das war die Nacktprobe.
Die Nacktprobe. Und ich komme am Montag auf die Probe und die Girls erzählen mir, wir waren nackt. Wir waren, wir waren nackt. Oh, offensichtlich geht's jetzt ans Eingemachte so. Aber dann war die Woche weiter harmlos, tralala, ich habe mich schon sicher gefühlt. Dann hieß es, Oberteile ausziehen. Ich dachte, na gut, ich bin hier diejenige mit den Größten. Mir egal, ziehen wir das aus. So.
Und unten war da noch Jogginghose oder was?
Unten Schlüpper, irgendwie so. Und irgendwann konnte keiner mehr kneifen. Und ich weiß, es gab eine Sängerin, die hatte auch Probleme damit. Die hat dann auch mit Oberteil gespielt an dem Abend. Und ich habe aber so gedacht, pass mal auf, ich habe mein Leben lang mich für meinen Körper geschämt, weil ich nicht diesem Schönheitsideal entsprochen habe. Ich habe einfach seit meiner Kindheit ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Das wollte ich sagen. Kaufen Sie ein paar Kilo mehr. Ich hatte immer Probleme damit. Mir war immer so am liebsten im Dunkeln ausziehen und bloß kein Licht anmachen. Und irgendwie habe ich plötzlich gedacht, Mann, du bist jetzt so alt. Den Mann deines Lebens, der wird nicht mehr auftauchen. Ist doch egal. Zieh dich mal aus auf der Probe. Guck mal, was das mit dir macht. Das ist es, guckt ja keiner zu. Und habe das geschafft. War fertig danach, war schweißgebadet, müde, vollkommen aufgedreht, also alles in allem. Und irgendwie dann innerhalb der Gruppe habe ich mich dran gewöhnt. Für mich war ganz schlimm, als wir dann quasi das erste Mal nackt vor dem Bühnenmeister und dem Tontechniker und dem Licht, so wo ich dachte, die kennen mich seit 20 Jahren. Die sehen mich jetzt splitterfasernackt. Ich drehe durch. Hab das gemacht. Und allmählich habe ich bemerkt, wie ich so frech wurde. Der Bühnenmeister, ich will seinen Namen nicht nennen, wenn er es hört, wird er wissen, über wen ich spreche. Den habe ich in diesen ganzen Jahren, die ich hier bin, nicht erlebt, dass der sich zweimal eine Sache anguckt in den Proben. Der sitzt hinter der Bühne und macht sein Mittagspäuschen. Er saß in jedem Durchlauf im Zuschauerraum, hat zugeguckt. Und eines Tages stehe ich splitterfasernackt vor ihm und sage, du bist ja schon wieder hier. Das ist jetzt aber richtig Glotzen. So. Und dann sage ich, ja, morgen kommt meine Freundin. Na, darüber. Also so, ich habe gemerkt, wie ich plötzlich so mit meiner Nacktheit gar kein Problem hatte. Im Gegenteil. Ich habe es offengelegt. Es war in den Vorstellungen unheimlich schwierig, weil ich die Erste war, die quasi an die Zuschauer rangetreten ist. Ich habe ja so eine kleine Einleitung gehabt. Und es war dieses ganz fiese Neonlicht.
Also du warst alleine.
Und ich war alleine. Und da sieht kein Körper gut aus. Auch nicht der Idealkörper. Und wir haben da ja Sachen erlebt. Ne? Das hatte sich rumgesprochen, diese wenigen Vorstellungen, die wir gespielt haben. Und wir waren schon während des Einlasses auf der Bühne, nackt. Und du siehst, ich muss es jetzt so sagen, wie so zwei, drei alte Opas reinkommen, die sehen uns und die geraten fast ins Stolpern. Wo ich so denke, könnt ihr das mal lassen, dies Glotzen? Also ich habe, muss ich auch dazu sagen, ich habe fest damit gerechnet, dass wenn ich nackt vor denen stehe, dass die natürliche Reaktion ist, die ich habe, weggucken. Ich starre einen nackten Menschen nicht an. Da, ich habe das glatte Gegenteil erlebt. Die haben geglotzt und das hat mich an der Premiere. Ich war total, oh Gott, konzentrier dich, oh Gott, guck nicht hin, guck. So, weil mich das fertig gemacht hat, wie ich angeglotzt wurde. Bis ich dann gedacht habe, ja, okay, dann glotzt halt so. Aber das war ein richtiges Ding. Ich kann aber sagen, seitdem bin ich viel entspannter mit meinem Körper. Es hat auch wieder was mit Alter sicher zu tun, aber letzten Endes hat mir diese Arbeit die Tür geöffnet zu, Leute, jeder hat seinen Körper und ich habe meinen und fertig ist der Lack. Und nein, ich mache keine Hungerkur mehr. Ich denke gar nicht dran. Das ist jetzt so, wie es ist. Rutscht mir den Popo.
Eine letzte Frage noch.
Wenn du einen vollen Theatersaal vor dir hättest und dem Publikum vor dem Nachhauseweg noch einen Satz mitgeben würdest, was würdest du sagen?
Kommen Sie recht bald wieder.
Dankeschön.
Danke.
Und von welchem Gefühl braucht es eurer Meinung nach mehr im Theater? Schreibt uns über Instagram @allesfürtheater.podcast. Dieser Podcast erscheint immer am ersten Montag des Monats. Alles nur Theater, der Podcast über Gefühle rund um die Bühne, ist eine Kooperation mit der Theaterzeitschrift Junge Bühne.